Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unseren heutigen Predigtext finden wir im Lukasevangelium, Kapitel 21, die Verse 25 bis 33. Lukas 21, 25 bis 33. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Nun, in der Adventszeit, beginnenden Adventszeit, erinnern wir uns an die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, so wie wir es auch gerade schon in der Lesung vorher gehört haben. Denn Advent heißt ja Ankunft. Ankunft unseres Herrn Jesus Christus in dieser Welt. Und das erinnert uns an sein Kommen, an seiner Geburt zu Bethlehem. Zurzeit beschäftigen wir uns in den Bibelstunden mit dem zweiten Wiederkommen Jesu. Sei es am Ende des zweiten Petrusbriefes in Kapitel 3 oder in der Donnerstagsstunde mit den Offenbarungen des Johannes, wo wir schon angefangen haben. Und das bewegte mich dazu, heute die beginnende Adventszeit mal aus einer anderen Sicht zu betrachten. Denn wenn wir das erste Kommen Jesu richtig verstanden haben, dann gilt unsere Erwartung seinem zweiten Kommen, welches ja noch zukünftig ist, dem Kommen in Herrlichkeit. Auch von diesem hat Jesus in seinen sogenannten Endzeitreden ja gesprochen. So wie wir letzten Sonntag vom Tod gehört haben, der uns jederzeit ereilen kann, kann dieses zweite Wiederkommen unseres Herrn auch jederzeit geschehen. Keiner weiß, wann das sein wird, als nur der Herr selber. In unserem Predigtext, der hier der Endzeitrede bei Lukas entnommen ist, ist es für den einen oder anderen nicht ganz klar, ob unser Herr Jesus hier von seinem zweiten Kommen in der Herrlichkeit spricht. Und das wollen wir heute Morgen näher betrachten. Denn wir stehen hier vor dem Problem, dass Jesus ganz offensichtlich von der Zerstörung des Tempels in Jerusalem spricht. Und am Anfang des 21. Kapitels aus unserem Predigtext lesen wir in den Versen 5 bis 6: Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sprach er: Es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen würde. Auch in den anderen Evangelien wird uns dieser Zusammenhang berichtet. Daraufhin fragten ihn seine Jünger, wann das denn geschehen würde. Und Jesus gab ihnen auch daraufhin eine Antwort. Und damit können wir diese Rede Jesu auf die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus beziehen, die somit weniger als 40 Jahre später stattfand. Und darum konnte auch unser Herr in unserem Predigtext sagen, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Und daraus nun resultiert nun die Frage, wieso wir diese Rede Jesu auf die Endzeit beziehen können. Wenn man die Endzeiten Jesu liest, findet man etliche Aussagen, die nicht gut zu einem bloßen zeitgeschichtlichen lokalen Ereignis passen, wie es die Zerstörung Jerusalems war. Wenn von der Angst der Völker die Rede ist, von kosmischen Ereignissen und von einem Kommen Jesu, das offensichtlich eine weltweite Wirkung hat, und wenn der Apostel Paulus im 1. Thessalonikerbrief Kapitel 5 ganz ähnliche Dinge an eine griechische Gemeinde schreibt, dann können wir mit Recht daraus schließen, dass es um etwas mehr geht als auf das irdische Jerusalem beschränkte. Nun aber, wie lösen wir dieses Problem in diesem Spagat, wie wir das sehen? Nun, wir müssen, um einer Lösung näher zu kommen, vor Augen führen, dass wir es bei der Zerstörung Jerusalems und des Tempels mit dem zeitlichen Ende der alttestamentlichen Ordnungen zu tun haben. Diese Ordnungen wurden seinerzeit von den Juden missbraucht, um ihr ungläubiges pharisäisches System zu sichern. Sie waren so sehr verblendet, ja, dass sie sogar unseren Herrn als den Messias nicht erkannten und ihn überlieferten. Und trotz der Auferstehung und trotz Pfingsten verharrte die Masse der Juden im Unglauben und verfolgte die frühe christliche Gemeinde bis aufs Blut. Und somit forderte sie damit das Gericht Gottes heraus. Als dann der Tempel zerstört war und die Juden aus Jerusalem vertrieben wurden, gab es natürlich auch keine Opfer mehr. Somit waren die Ordnungen vom Sinai abgeschafft. Das entsprach der Tatsache, dass mit dem Opfer Jesu die alttestamentlichen Opfer überflüssig geworden waren. Und nun waren die alttestamentlichen Ordnungen ein Typus auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Und die Kategorie dieses Typus im Blick auf diese alttestamentlichen Ordnungen wird uns vom Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 1 bis 6 genannt. Und da heißt es wie folgt: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unserer Lust haben, wie jene es hatten. Auch der Verfasser des Hebräerbriefes sieht das alttestamentliche Gegebenheiten auf das neue Testamentliche bezogen sind und somit wie Schatten und Wirklichkeit sich verhalten. Und deshalb dürfte die Lösung darin bestehen, dass man auch das Ende in der alttestamentlichen Heilsordnung als Typus für das Ende der neutestamentlichen Heilsordnung ansehen kann, nämlich für das Ende der Welt. Dann ist auch das zweite Kommen Christi zum Gericht über das alttestamentliche Bundesvolk damals ein Typus für die Wiederkunft Christi zum Gericht am Ende der Welt über alle, die nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Und das wiederum bedeutet, dass die Reden Jesu zur Sache sowohl Ankündigung des Gerichts über den Jerusalemer Tempel sind, als auch zugleich auf dem Wege der Typologie in den sogenannten Endzeitreden. Dass sie auf die Zerstörung des Tempels Bezug nehmen, liegt nun hier ganz klar offen. Aber ihre wirkliche Erfüllung ist das noch nicht. So wie auch die Prophetie von Davids Sohn in Salomo noch nicht ihre Erfüllung fand. Jesus spricht wohl von der Zerstörung Jerusalems, aber er sagt zugleich Dinge, die weit, weit über diese hinausweisen. Und in diesem Sinne möchte ich heute Morgen unseren Predigttext deuten, denn wir erwarten nicht mehr die Zerstörung des Jerusalems, sondern das Ende der Welt und das Kommen Jesu zum Gericht. Und deswegen heißt es auch in unserem, spricht auch unser Predigttext davon, dass Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Schon im Alten Testament ist es bezeugt bei den Propheten Jeremia und auch Joel, dass schreckliche Zeichen im Reiche der Natur das zweite Wiederkommen unseres Herrn kennzeichnen werden. Ich kann heute Morgen nicht sagen, um welche Zeichen es sich da handeln wird, die am Himmel sichtbar sein werden. Aber eins ist sicher, ihr Lieben, dass Gott die Kräfte, die das Universum in seinen Bahnen halten, zurücknehmen kann. Ja, gar auflösen kann. Denn das gehört unweigerlich zu seiner Schöpfervollmacht. Und so wird er Dinge geschehen lassen, die das vollständige Zusammenbrechen der kosmischen Ordnung andeuten. Es erinnert an den Schluss des zweiten Petrusbriefes, wo auch der Apostel Petrus von diesen Dingen redete. Ihr erinnert euch vielleicht an 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. Da heißt es, da schreibt er, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Und so wie es da auch kosmische Zeichen gibt, wird es auch auf der Erde Zeichen geben, auch die offenbar etwas mit der Gewalt des Wassers zu tun haben, wie wir gehört haben. Ob dies nun weltweite Tsunamis sein werden oder sonstige Überschwemmungen, wir wissen es nicht. Aber wir wissen von den vergangenen Jahren, welche Verheerungen ein Tsunami an den Ufern eines Ozeans anrichten kann. Genau nur an die schrecklichen Bilder aus Thailand. Auch schwere Erdbeben erschüttern die Welt immer mehr. Man denke nur an die letzten in Italien. Und ich habe mal nachrecherchiert, dass in den letzten 14 Tagen hat es weltweit über 60, wohlgemerkt 60 Erdbeben gegeben, mehr oder weniger stark. Die ganz kleinen werden da drin nicht gemessen von diesem Institut. 60 Erdbeben. Sollten aber Erscheinungen, die alle bisherigen Katastrophen, die wir erlebt haben, in den Schatten stellen, noch häufiger und an mehreren Stellen der Erde gleichzeitig eintreten, dann kann das dafür ein Signal sein, dass auch die Ordnung der Erde bald zusammenzubrechen droht. Wir sehen immer mehr, dass diese Welt ihrem Ende entgegengeht. So wie häufig bei einem alten Menschen, der dem Tod nahe ist, das ein oder andere Organ bereits versagt und es sich abzeichnet, dass der Leib dann abbaut, so sind auch diese Zeichen Signale für den Abbau der Welt. Nun, was wird das für Auswirkungen haben? Betrachten wir zunächst die ungläubige Menschheit. Sie wird von einer furchtbaren Zukunftsangst befallen werden. Echte, existenzielle Angst wird sich breit machen. Die Menschen werden sich fragen, was wird das noch geben? Was kommt noch alles auf uns zu? Ja, kann man denn überhaupt noch etwas planen? Haben wir überhaupt noch eine Zukunft? Lohnt sich eigentlich noch die Investition, die ich mir schon seit langem vorgenommen habe? Und so könnte man die Liste dessen beliebig noch verlängern. Welche Folgen diese Angst dann auch für die Weltwirtschaft haben wird, können wir angesichts der schon jetzt gegenwärtigen Unsicherheiten in der Wirtschaft bestenfalls erahnen. Jedenfalls wird für viele Menschen die Existenzgrundlage vergehen. Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ihr Lieben. Denn der Apostel Johannes schreibt in den Offenbarungen Kapitel 6, Vers 12 bis 17, und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Die Angst der ungläubigen Menschen wird sich also als Angst vor dem Gericht Gottes letztendlich entpuppen. Regierte vorher der Hochmut, man könne sich durch technische Frühwarnsysteme und vor allen anderen Erneuerungen in der Technik vor tödlichen Folgen einer Naturkatastrophe schützen, so wird dann offenbar werden, dass alle Technik versagt. Alles, was der Mensch an Technik erschaffen hat, wird versagen. Und dann bleibt nur noch für die Ungläubigen die nackte Angst übrig. Nämlich nur vor dem Gott erscheinen zu müssen, der stärker ist als die Technik. Vor dem Gott, dessen Existenz man vielleicht lebenslänglich geleugnet hat, dessen Schöpfermacht man an seinen Werken nicht wahrnehmen wollte und den man mit der Evolutionstheorie und dem Materialismus verleugnet hat. All das wird hochkommen. Und es wird die Angst sein vor dem gerechten Gott, den man angesichts all der von den Menschen verschuldeten Übel und Sünden und Böshaftigkeiten stets auf die Anklagebank gesetzt hat. Den Gott, den man verlästert hat wegen des vielen Unrechts, das Menschen einander angetan haben und antun noch. Und dass er angeblich tatenlos alles zugelassen habe. So denkt der natürliche Mensch. Angesichts der kosmischen Katastrophe bleibt dann nur die Einsicht, alles, was man bisher für beständig und zuverlässig gehalten hat, oder auch anders gesagt, alles, worauf man sich bisher verlassen hat, wird immer mehr und mehr ins Wanken geraten. Die Menschen werden vor Furcht in Erwartung der kommenden Dinge sterben. Dann gehört es nicht mehr zu den Seltenheiten, dass die übermäßige Spannung und seelische Belastung eines Menschen den Augenblick des Verlustes des Lebens zur Folge hat. Unser Herr will also hier zusammenfassend sagen, dass alles wankt und auseinandergeht. Und wer sich denn in seinem Leben nicht auf Gott, sondern auf irdische Dinge verlassen hat, der wird in einer solchen Situation nichts anderes als Angst vor Gott haben müssen. Und wenn unser Predigttext weiter davon spricht, dass unser Herr Jesus Christus auf den Wolken des Himmels kommen wird, dann ist das in der Bibel ein gebräuchliches Bild für das Kommen Jesu zum Gericht. Es gibt noch eine Stelle. In der Apostelgeschichte, wo uns auch davon berichtet wird, erinnert uns das nicht an das Wort des Engels bei der Himmelfahrt, dass der Herr so wiederkommen wird, wie ihn die Jünger gen Himmel fahren gesehen haben? Und wenn unser Herr wiederkommt, dann wird sein Erscheinen plötzlich sein, wie in einem Augenblick. Petrus schreibt dazu im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 10, Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Ein Dieb kommt plötzlich. Jetzt, wo wir alle hier heute Morgen schön versammelt sind, wissen wir nicht, ob gerade sich ein Dieb bei uns an den Wohnungen oder Häusern zu schaffen macht. Wir wissen es nicht. Er kommt plötzlich. Er kann auch nachts kommen. Und genauso wird der Herr wiederkommen. Plötzlich. Und wenn er dann wiederkommt, dann kommt er auch nicht wie bei seinem ersten Kommen in einem armseligen Stall. Nicht als hilfloses Baby, das noch Windeln braucht und in einer Krippe liegt. Nein, er kommt vom Himmel herab in Macht und Herrlichkeit. Und keiner kann vor seinem Angesicht fliehen, wie wir gehört haben. Er kommt, um endlich die Gerechtigkeit zu schaffen, nach der die Welt seit Jahrtausenden schreit. Nämlich Gottes Gerechtigkeit, die allem Unrecht und aller Sünde ein Ende setzt und die Vergeltung übt gegenüber allem geschehenen Unrecht. Und das bedeutet für uns, ihr Lieben, er kommt für uns zum Heil. Denn der Herr sagt weiter, wenn aber dies alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und diese Worte sind doch wunderbare Trostworte für uns alle. Er macht damit einem jeden von uns, die wir ja auf ihn warten, doch Mut trotz der Umstände in den Zeiten, in denen wir leben. Er sagt doch nichts anderes damit, ihr braucht in jenen Tagen nicht den Mut sinken zu lassen und in eine ängstliche oder gar depressive Stimmung zu verfallen. Und das gilt für die gegenwärtige Zeit, die ja auch schon schlimm genug ist, und auch für die zukünftige Zeit, in der die alte Welt noch steht. Und wie wir wissen, ist die neue noch nicht sichtbar. Und das Warten auf die neue Welt ist uns leider noch auferlegt. Und bis dahin wissen wir nicht, was noch geschehen wird. Möglicherweise wird uns der Zorn der ungläubigen Welt mehr und mehr entgegentreten und uns mehr und mehr bedrängen. Ich nenne dazu nur den Islam, der sich mehr und mehr in unserem Land ausbreitet. Eine völlig antichristliche Religion. Wir wissen nicht, was kommt. Aber es sind Vorzeichen des Gerichtes Gottes. Gerade hier in dem Land der Reformation. Wer geht denn heute noch von den oberen Kirchenleuten und zieht klar Stellung dazu? Nein. Das Gegenteil geschieht. Gerade jetzt mit Hinblick auf das beginnende Lutherjahr ist es doch so, dass man versucht, eine Einheit unter den Christen zu schaffen. Es gibt viele Bewegungen, die zurzeit tätig sind in diesem Bereich. Auch wir als Kirche, Gemeinde haben einen Brief von einem theologischen Professor bekommen, der eine Internetseite geschaffen hat und der aus den Thesen Luthers einen 10-Punkte-Plan gemacht hat, wie man die Ökumene wiederherstellen kann, mit allen gemeinschaftlichen Christen, auch mit der katholischen Kirche, mit den Charismatikern und so weiter und so fort. Und das ist doch genau das Gegenteil, was Luther sagte. Doch so weit sind wir schon. Und so wird unser Warten auf die neue Welt auch oft als realitätsfern abgestempelt. In unserer Sorglosigkeit empfinden manche als Provokation. Die ungläubige Welt will eben die Wirklichkeit Gottes und seines Wortes, seines Gesetzes, seines Gerichtes, seines wunderbaren Evangeliums und seiner Verheißungen nicht hören und wahrhaben. Und ihr Lieben, diese Situation wird für uns eine Zeit auch der Anfechtungen sein. Seid euch gewiss, sie werden kommen. Wir sehen, wie die alte Welt zugrunde geht. Und so mag dann auch eben den ein oder anderen Zweifeln hochkommen. Das kann dann so weit gehen, dass man sich im Herzen fragt, komme ich wirklich nicht in das Strafgericht Gottes? Wird Gott wirklich eine neue Welt schaffen? Werde ich wirklich an ihr teilhaben? Warum soll es mir anders gehen als den Ungläubigen neben mir? Diese Fragen, diese Anfechtung in dieser Form und Weise können durchaus hochkommen. Denn menschlich gesehen haben wir ja nichts in der Hand, was auf eine Besserung hinweist. Es gibt in dieser Welt, die uns herum langsam zerbricht, nichts, auf das wir uns noch verlassen können. Sprüchen heißt es nicht umsonst, wenn der Mensch sich auf Menschen verlässt, ist er verlassen. Wir können uns deswegen auch nicht einmal selbst auf uns selbst verlassen, denn wir sind ja Teil dieser alten Welt. Wir leben noch in ihr, wir haben mit ihr tagtäglich zu tun, suchen uns zwar mehr oder weniger von fern zu halten, aber es ist leider auch immer nicht möglich durch berufliche oder schulische oder andere Dinge. Weder unsere Intelligenz noch unsere Kraft reicht aus, um uns vor deren Vergehen zu retten. Das Einzige, was dann noch zählt, ist doch Gottes Wort und seine gnädigen Zusagen. Die rechtmäßige Gemeinde Jesu wird sie vor Augen haben und dadurch umso getroster sein, weil sie weiß, wenn diese Dinge geschehen, der Herr steht vor der Tür. Ich möchte dazu ein Beispiel oder eine Anekdote von Wilhelm Busch vorlesen. Er erzählte einmal, wir kennen wohl alle die berühmte Geschichte von dem gordischen Knoten. Das war ein ganz komplizierter Knoten, der in einem Heiligtum des griechischen Gottes Zeus aufbewahrt wurde. Und so ging die Sage, wer diesen Knoten lösen kann, dem fällt die Weltherrschaft zu. Nun kam eines Tages Alexander der Große dorthin. Als er den Knoten sah, zog er sein Schwert und zerhieb einfach dieses komplizierte Ding. Nun, der gordische Knoten war ein Kinderspiel gegen die immer verworrener werdenden Probleme dieser Welt. Ja, die Bibel sagt, dass sie sich immer mehr noch verwirren werden. Aber die Bibel verkündet uns noch etwas anderes, sagt er. Es gibt einen, der diesen Knoten der Weltprobleme durchschneiden kann und wird. Und dann wird ihm die Weltherrschaft zufallen. Jesus wird in Herrlichkeit wiederkommen und seine Wiederkunft wird alle unlösbaren Probleme der Welt mit einem Schlage lösen. Darum können Christenleute gelassen durch die Not und die Verwirrung unserer Zeit gehen. Sie kennen ja den einen, von dem sie singen, all unsere Not zu Ende erbringt. Ja, je verworrener und undurchsichtiger die Zeitabläufe werden, ja, ratloser die Menschen werden, je verzweifelter sie nach Hilfe ausschauen, desto getroster werden Kinder Gottes. Sie wissen, wenn der Knoten ganz und gar verwirrt ist, dann kommt Jesus wieder. Sie denken an das Wort Jesu. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Ich wüsste nicht, was getroster und gelassener machen könnte, als der Blick auf die Wiederkunft Jesu. Soweit Wilhelm Busch dazu. Wer also im rechten Glauben steht, der wird nicht einstimmen können in das Gejammer der Ungläubigen und Gottlosen. Er wird die beschriebenen Ereignisse angstfrei und mit fröhlichem Herzen ansehen können. Was natürlich nicht heißt, dass Anfechtungen kommen. Wer noch nicht im rechten Glauben den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, indem er zur Sündenerkenntnis, zum Sündenbekenntnis und zur wahren Buße gekommen ist, der sollte die frohe Botschaft vom Kreuz des Evangeliums annehmen, die ihm rein aus Gnaden, also völlig umsonst angeboten wird. Denn noch ist Gnadenzeit, und wer es noch nicht getan hat, der bedenke bei sich selbst, dass er schon gleich sterben kann oder der Herr Jesus wiederkommt, und dann ist es ein für alle Mal zu spät. Also, unser Herr Jesus Christus wird allen Zweifeln und aller Ungewissheit ein Ende machen. Denn er sagt es doch in dem folgenden Gleichnis in unserem Predigtext, wo es heißt, wenn der Feigenbaum alle Bäume ausschlagen und ihr es seht, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. Und wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Uns fällt auf, dass unser Herr ja besonders von einem Feigenbaum redet in diesem Gleichnis. Warum tut er das? Nun, weil dieser Feigenbaum ein altes Sinnbild für das Volk Gottes ist. So wie es der Prophet Hosea uns auch schildert. Und deswegen erwähnt er hier speziell den Feigenbaum, weil er sich von den anderen Bäumen Palästinas dadurch unterscheidet, dass er im Winter sein Laub verliert und durch seine hervorstehenden kahlen Zweige wie völlig erstorben aussieht. Dass an ihm die Wiederkehr des kreisenden Saftes dann besonders deutlich wahrzunehmen ist. Denn sein Sprossen ist dann ein Vorbote des kommenden Sommers. Und das bedeutet ein Sinnbild für den Durchbruch des Lebens durch den Tod. Unser Herr sagt damit seinen Jüngern, dass auch der Messias seine Vorboten hat, was eben diese Vorzeichen, die wir gehört haben, andeuten. Das Bild des Feigenbaums weist nun nicht allein auf die Schrecken der Endzeit, sondern auch auf die Zeichen der Heilszeit hin. Der erstorbene Feigenbaum grünt, seine Triebe sprießen, der Winter ist endgültig vergangen, der Sommer steht vor der Tür. Und das Volk Gottes gelangt seinem neuen Leben und die letzte Vollendung ist im Anmo, denn Gottes Reich steht vor der Tür. Und so macht unser Herr Jesus Christus die Naturkatastrophen, die in der Endzeit geschehen werden, zu Vorboten der neuen Welt. Und damit sagt er uns doch nichts anderes, freut euch, wenn ihr diese Dinge seht, denn mein Wiederkommen ist nah. Diese Katastrophen werden zwar die Menschen, wie wir gehört haben, in Angst und Schrecken versetzen, aber wir haben allen Grund, nun fröhlich zu sein, weil der neue Himmel und die neue Erde vor der Tür stehen. Freut euch eben, weil der Tag eurer Verherrlichung kurz bevorsteht. Hängt euer Herz nicht an die alte Welt, sondern erwartet die neue. Und das bekräftigte auch unser Jesus Christus mit der Feststellung, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er nimmt damit schon im Alten Testament ausgesprochenen Gedanken des Propheten Jesaja auf, der gesagt hatte in Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Und diese Aussage will uns sagen, gegen allen Augenschein könnt ihr euch auf mich verlassen. Himmel und Erde werden vergehen, aber das, was dann immer noch steht, ist mein Wort. Ihr seid wohl Teil der vergänglichen Schöpfung. Auch werdet ihr euch vielleicht in eurer Existenz bedroht sehen. Aber glaubt mir, ich werde alles neu machen. Meine Zusage an euch gilt erst recht dann, wenn alles andere zerbrochen sein wird, wenn ihr vor meinem Angesicht steht in der neuen Welt. Kommen wir langsam zum Schluss. Und da wollen wir noch etwas Wichtiges betrachten. Während eines Gespräches vor geraumer Zeit kam mal jemand auf mich zu und verwies mich auf mehrere Nachrichten von 2 oder 3 Erdbeben, die sich wenige Wochen vorher durch die Medien berichtet worden waren. Auch mit schwer Verletzten, mit vielen Toten verbunden. Und nun, weil ja auch unser Herr Jesus Christus in seiner Endzeitrede auch von Erdbeben als Zeichen des Endes spricht, wollte er mir beibringen, dass wir bald mit dem Kommen Jesu rechnen müssten. Doch wie jeder sehen kann, immer vergeht trotz solcher Katastrophen Jahr für Jahr bisher und unser Herr Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Das heißt, die Dinge, die Jesus als Zeichen hier des Endes nennt, sind offensichtlich noch nicht in der Gegenwart. Wir sehen wohl den für die Endzeit vorausgesagten Abfall vom Glauben, was ja nichts anderes bedeutet, dass diesejenigen nie wahrhaftig wiedergeborene Gotteskinder waren. Aber die kosmischen Katastrophen sind noch nicht da. Und von daher ist es sehr, sehr müßig, darüber zu spekulieren, wie viele Minuten vor 12 es auf der großen Welt nur ist. Und das sollten wir auch nicht tun. Denn wenn der Herr gewollt hätte, hätte er uns ja den genauen Termin seiner zweiten Wiederkunft durchaus mitteilen können. Aber der Herr Jesus sagt lediglich in Matthäus 24, in den Versen 36 und 24, 42, Entschuldigung. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Hüten wir uns also vor sogenannten Endzeitspezialisten, die in zahllosen Schriften und Büchern die baldige Wiederkunft des Herrn beschwören, die vermeintlichen Prophetiekenner, die die über dem irdischen Israel längst erfüllte Prophetie nicht zur Kenntnis nehmen wollen und die jede Veränderung auf der Landkarte des Nahen Ostens sofort als einen neuen Hinweis auf die baldige Wiederkunft Jesu deuten. Sie werden spätestens dann in Angst und Schrecken versinken, wenn sie erkennen müssen, der Reiz der Spekulationen mit dem prophetischen Wort hat uns das Ohr verstopft für das Wort Gottes. Wir haben ja gar nicht danach gefragt, wie wir vor Gott gerecht sein können. Der Reiz der Spekulation mit der biblischen Prophetie hat uns das Evangelium verkennen lassen. Wir haben ja Christus überhaupt nicht recht erkannt, stellen Sie vielleicht noch fest. Wir haben uns dem Hochmut hingegeben, dass wir uns doch mit Gottes Wort orientierten, dass wir mehr wüssten als die vielen anderen Geschwister und dass wir uns ernstlich darauf einstellen wollten. Und nun müssen wir uns eingestehen, dass wir das Wesentliche in diesem Wort überhaupt nicht vernommen haben, obwohl es doch ganz klar darin steht. nämlich nicht darüber zu spekulieren. Und auch im Hinblick darauf, dass wir demnächst mit den Offenbarungen in der Bibelstunde tiefer in die Thematik eingehen, will ich davor warnen, vor allen möglichen Endzeitspekulationen und auch vor Spekulationen, die abgehen von dem biblischen Text in dem Buch. Es ist ganz wichtig, dass wir uns an das halten, was dort geschrieben steht, und nicht etwas hineininterpretieren, was der Text nicht hergibt. Und deswegen sagt unser Herr auch im Anschluss an unseren Predigttext in den Versen 34 bis 36, wollen wir noch hören. Und da sagt er: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Diese Ermahnung zur Wachsamkeit und zum bewussten Erwarten des Tages des zweiten Wiederkommens unseres Herrn Jesus ist praktisch geredet und heilsam, sowohl gegenüber aller Zukunftsangst als auch gegenüber allen nutzlosen Spekulationen. Und in diesem bewussten Erwarten des zweiten Wiederkommens Jesu wollen wir die Adventszeit beginnen. Und ich schließe mit einem Vers aus den Offenbarungen, Kapitel 22, Vers 20, wo es heißt: Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen.